In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, 8, sagt uns die Bibel, und er gab ihm, also Abraham ist da gemeint, er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag, und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Also Gott hat damals mit Abraham einen Bund geschlossen, und als Zeichen für den Bund oder als Siegel, sagt da der Paulus, für diesen Bund war die Beschneidung alles Männlichen am achten Tag nach der Geburt. Ja, damit man auch sieht oder dass ein Werk dazugekommen ist. Und der Paulus schreibt im Römer 4, 11 und 12, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit der Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Komplizierte Paulussätze müssen wir wieder ein bisschen zerlegen. Also hier schreibt er erst einmal, dass diese Beschneidung das Zeichen für den Bund war, das Zeichen für die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Denn Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Deshalb ist er der Vater des Glaubens oder der Vater der Gläubigen. Aber als er diese Gerechtigkeit empfing, war er noch unbeschnitten. Und deshalb ist er auch Vater der Beschneidung, das heißt den Israeliten, und derer, die eben aus Glauben sind. Aus beiden Lagern ist Abraham praktisch der Stammvater, sagt er hier ganz klar. Weil Abraham hatte diesen Glauben schon, als er noch unbeschnitten war. Gut, und Gott hat eben, wie gesagt, dieses äußere Zeichen der Beschneidung als Siegel, als Beweis, als Zeichen für den Bund, den mit Gott geschlossen wurde, da gegeben. Und bei einem Bundesschluss ist ja so biblisch gesehen, dass da ein Blut fließen muss. Das Blut war immer das Zeichen dafür. Im neuen Bund ist das Blut von Jesus das Zeichen für diesen neuen Bund. Aber jetzt haben wir schon in dem Thema, was ist jetzt im neuen Bund? Müssen die Christen auch beschnitten werden? Das war schon in der Urgemeinde ein heißes Thema. Haben sie oft gestritten drüber. Steht zum Beispiel in der Apostelgeschichte 15, 4 und 5. Da ist da der Paulus mit seinen Leuten nach Jerusalem gekommen und sie wurden von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündigten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Immer wieder mit den Pharisäern. Die Pharisäer haben immer wieder quergeschossen. Aber sie wussten es nicht anders zu der Zeit. Sie waren einfach noch nicht unterrichtet. Sie waren total vom Gesetz eingenommen, von klein an eingeprägt. Und deshalb meinten sie, die da mit dem Paulus gekommen sind und keine Juden waren, sie müssen jetzt auch beschnitten werden und das Gesetz des Mose müssen sie auch halten. Aber der Paulus hatte da ein bisschen andere Offenbarungen, der war da ein bisschen der Vorreiter und er hat darüber mit ihnen gesprochen und hat es ihnen auch klipp und klar gesagt, dass es nicht sein muss. Zum Beispiel schreibt er dann im Brief an die Galater, Kapitel 2, 3, dass nicht einmal Titus, der bei mir war, obwohl er ein Grieche war, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und an Kapitel 5, 2 und 3 sagt er, siehe, ich, Paulus, also mit Nachdruck, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Also er sagt es ziemlich, ziemlich deutlich an die Galater. Anfangs war er auch noch nicht so weit, der Paulus. Er hat dann auch noch einen Heiden im Tempel beschnitten und war einfach noch nicht so unterrichtet. Oder wenn wir Petrus annehmen, wie Gott ihm das gezeigt hat, dass die Heiden auch gerettet werden sollen mit dieser Vision, wo dieses Tuch dreimal aus dem Himmel gekommen ist mit unreinen Tieren drin und er sollte sie essen und der Petrus, nein, niemals werde ich das essen, darf ich doch nicht, das ist doch im Gesetz verboten. Und Gott hat ihm gezeigt, dass es nicht mehr nach Gesetz geht, dass es nach Gnade und Liebe geht. Ja, das haben die erst nach und nach kapieren müssen. Also diese Beschneidung nach dem Gesetz des Mose ist mit Jesus oder mit dem neuen Bund abgeschafft, oder? Ist abgeschafft, seid ihr sicher? Im neuen Bund? Doch, es gibt doch eine Beschneidung. Es gibt auch im neuen Bund Beschneidung. Aber eine andere Art von Beschneidung. Und da kommen wir jetzt dann drauf. Die Beschneidung geschieht dann nämlich am Herzen und nicht am Fleisch. Nicht äußerlich, sondern innerlich wird eine Beschneidung vollzogen. Klipp und klar sagt uns der Paulus im Römerbrief 2, 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Also die Beschneidung, die geschieht im Herzen. Und es ist ein Werk des Geistes und nicht ein Werk des Buchstabens. Der Riesenunterschied. Ja, das ist Gottes Sache, er macht es und nicht Menschen mit Messer oder Skalpell oder sonstigen Mittel. Es ist Gottes Werk, es ist das Werk des Geistes Gottes. Das kann nur er. Ja, im Herzen kann ein Mensch nicht irgendwo rumschneiden. Okay, an der Blutpumpe im Körper, die es auch Herz nennt, ist es möglich, dass auch Menschen da was tun, aber um dieses Herz, diesen Herzmuskel und allem drum und dran, um den geht es ja hier gar nicht. Dass wir hier nicht eine Verwechslung reinbringen. Es ist unser innerstes Wesen, das verändert wird. Das ist die Beschneidung. Und er nennt es hier Beschneidung, um das zu verdeutlichen. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht Beschneidung in dem Sinn, dass da irgendwo was geschnitten wird. Es ist halt einfach ein Verändern, ein Neumachen, ein Wiederherstellen, ein Werk Gottes einfach, das Werk des Geistes. Paulus sagt in Philipper 3,3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns auf Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das ist ein Unterschied. Wir jetzt im neuen Bund, wir sind jetzt die Beschneidung. Also es ist ja immer so, dass wenn in der Bibel von die aus der Beschneidung zum Beispiel steht, dann sind immer die Juden gemeint, die am achten Tag nach der Geburt beschnitten wurden. Aber im Neuen Testament sagt hier der Paulus, jetzt sind wir die Beschneidung, nicht die im Fleisch beschnittenen, sondern die, die durch den Geist beschnitten wurden, die wir auf Jesus Christus und sein Werk vertrauen und dessen rühmen und nicht auf Fleisch und auf Gesetz und auf Äußerlichkeiten. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Und das darf man auch nicht vermischen, weil sonst machst du das, was Jesus sagte, dass das schlecht ist, wenn man neuen Wein in alte Schläuche kippt. Dann zerreißt die Schläuche und der Wein ist verschüttet. Also das soll man nicht vermischen. Die Beschneidung im Herzen durch den Geist gewirkt, macht uns Christen zu einem neutestamentlichen Juden. Das hört sich heftig an, weil man ja immer grundsätzlich sagt, ja, die Israeliten, das sind die Juden. Aber ich habe ja vorher gelesen im Römerbrief, der ist ein Jude, der es innerlich ist, der im Herzen beschnitten wurde. Das sind das Volk Gottes des Neuen Bundes, des Neuen Testaments. Die, die vom Geist Gottes im Herzen verändert wurden. Dann gehörst du zum Volk Gottes, wiedergeboren, zum Volk Gottes des Neuen Bundes. Völlig egal, ob jemand im Fleisch beschnitten ist oder nicht. Das ist im Neuen Bund ja wurscht, sozusagen. Was wirklich zählt, ist die Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung in Christus Jesus. Das sagt uns auch der Paulus klipp und klar, Galater 6,15. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung ist das Ausschlaggebende, nicht irgendwo diese Beschneidung am Fleisch. Denn diese fleischliche Beschneidung, die bewirkt im Herzen nichts. Ja, sie ist ohne Kraft. Die Juden damals, die alle waren sie beschnitten, aber sie waren trotzdem nicht besser wie die anderen. Es war immer noch derselbe Mensch. Es ist im Herzen nichts verändert worden durch diese Beschneidung. Sondern das Werk des Geistes ist es, das das Herz verändert. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube, sagt Galater 5,6. Also Beschneidung oder Unbeschnittensein, es hat keine Kraft, es hat keine Auswirkung, es ist völlig egal in Christus Jesus. Aber der Glaube, der sich durch Liebe zeigt, der durch Liebe sich ausdrückt oder der durch die Liebe Gottes auch gewirkt wird, das macht den Unterschied aus. Egal welcher Nation, welchem Stamm, welcher Rasse, welcher Hautfarbe oder was auch immer gibt, ein Mensch angehört, ob er beschnitten ist oder nicht, es nützt nichts, es ist wurscht egal. Das müssen wir wissen, dass wir da nicht irgendwo in ein Fahrwasser geraten, weil es ja dann immer wieder heißt auch, ja, das sind messianisch die Juden oder so, die machen dann das Gesetz und dann glauben an Jesus. Nein, entweder das oder das andere, beides, das geht nicht zusammen. Der Glaube an Jesus Christus macht alles aus. Schön, wenn sich so ein Jude nach dem Fleisch bekehrt zu Jesus Christus, aber diese Bekehrung muss aber auch nach sich ziehen, dass er von dem Alten das Gesetz und dem ganzen Zeug auch loslässt. Und das tun halt dann viele nicht. Und das ist dann ein Problem. Und dann mischt sich Sauerteig in die Gemeinde, weil die dann meinen, ja, das ist ja dann doch auch so richtig. Die Bibel sagt ganz was anderes. Hör mal Kolosser 3,11. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Skünte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Ja, egal, ob ein Grieche, ein Jude, ob beschnitten oder unbeschnitten, ob ein Barbar, ja, haben die Heiden haben sie Barbaren genannt, Sklaven, das waren halt dann, die irgendeinem Herrn gehört haben, oder ein freier Mensch, ein Herr, es spielt alles keine Rolle. Christus ist alles und in allem. Um den geht's. Wenn du in Christus Jesus bist, kannst du ein Barbar sein oder ein Sklave, ist egal, dann hast du eine tolle Position. Und wenn du ein Freier bist, ein Herr, der selber entscheiden kann, was er tut oder lässt, dann bist du in Christus auch nicht der Bessere wie der andere. Da ist alles und in allem gleich. Römer 12,5 sagt, wir, die vielen, sind ein Leib in Christus. Und einzeln aber voneinander Glieder. Wir sind alle zusammen ein Leib in Christus Jesus. Und wenn die Christen das kapieren würden und in dieser Liebe wandeln würden, wie der Heilige Geist sie hineingelegt hat, dann gäbe es keine Probleme unter den Christen und so. Aber ist das nicht gehandhabt und dann werfen sie sich gegenseitig die Knüppel zwischen die Beine. Und das ist nicht gut. Dann kommen viele Streitfragen auf, so wie damals schon, als sie Streit hatten, ob jetzt die Heiden beschnitten werden müssen und das Gesetz befolgen müssen oder nicht. Wenn man diese Bibel neutestamentlich, hauptsächlich neutestamentlich begutachtet und aus dieser Position alles betrachtet, dann müsste man eigentlich da drauf kommen. Aber viele fangen von vorn an. Also normal fängt man ein Buch von vorn an. Die Bibel ist vielleicht manchmal ganz geschickt, wenn man da anfängt, wo die Apostelgeschichte anfängt. Kann mich erinnern, als Jugendlicher oder noch vorher, wie alt war ich da, vielleicht 12 oder so, so ganz grob, habe ich auch mal gemeint, ich muss Bibel lesen, ich habe eine Bibel gesucht, meine Eltern hatten da so einen riesen Schmöcker, und dann fängst du da von vorne an, am Anfang geht's ja noch, aber wenn es dann in den Bereich des Gesetzes reingehen, aber hörst halt einfach wieder auf, weil es sich nicht mehr zieht, das Ganze. Einen Fehler gemacht, ganz vorn angefangen. Später haben wir dann einmal ein neues Testament, gute Nachricht, glaube ich, was, oder Hoffnung für alle, also moderne Bibel, aber ein neues Testament gekauft und habe gelesen und dann gingen mir die Grundleuchter auf. Das hätte ich früher schon tun sollen. Okay. So ist es mit dem Neuen Bund. Nicht im Alten, sondern im Neuen Bund. Jetzt schreibt uns der Paulus. Der Paulus hat einfach die größten Offenbarungen zu diesem Thema gehabt, muss man einfach sagen. Von Paulus kann man da sehr viel lernen. Kolosser 2,11. In ihm, also in Jesus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Also die neutestamentliche Beschneidung ist die Beschneidung des Christus. Das ist sein Werk. Und hier sagt er vom Ausziehen des fleischlichen Leibes. Was ist jetzt da gemeint? Also so wortwörtlich kannst du das jetzt hier nicht nehmen, sonst müsstest du sagen, du bist gestorben, wenn du deinen fleischlichen Leib ausziehst. Wenn du rausgehst aus deinem Körper, Seele und Geist in die Herrlichkeit des Herrn, dann ist dein Leib gestorben, oder? Also das kann es ja hier nicht gemeint sein. Was ist hier gemeint, wenn der fleischliche Leib ausgezogen wird? Dem sündigen fleischlichen Leib ist die Herrschaft genommen worden. Der fleischliche Leib oder das Fleisch überhaupt bekommt nicht mehr den Stellenwert und die Autoritätsherrschaft, die sie vorher hatte. Vorher hat das Fleisch die Oberhand, das ist sündig und es will sündigen, es will gerne Böses tun, ist egoistisch und was weiß ich was alles. Und diesem Fleisch wird die Herrschaft genommen durch die Beschneidung des Christus. Und die ist eben geschehen im Geist und nicht mit Händen, mit Messer oder Skalpell, sondern durch diese Wiedergeburt. Neu geboren, neu geschaffen, komplett wiederhergestellt im Geist. Also unsere Beschneidung ist diese geistliche Wiedergeburt. Und die ist geschehen, als wir Jesus angenommen haben, zu ihm gekommen sind, uns bekehrt haben, ist eine geistliche Wiedergeburt stattgefunden, eine Wiederherstellung unseres Geistes vom Tod zum Leben. Und damit wurden wir auch zu Heiligen. Ja, das muss man wissen. Nicht, dass man meint, so wie die Religion sagt oder wie man von der Logik her sagt, ich muss jetzt immer heiliger werden, um irgendwann auch ein Heiliger zu sein und vom Papst vielleicht heilig gesprochen zu werden. Nein, es ist umgekehrt. Gottes Werk ist immer andersrum. Wir sind durch die Wiedergeburt heilig gemacht, heilig gesprochen. Wir haben die Heiligkeit Jesu bekommen. Gott hat uns geheiligt, ja, oder heilig geschaffen. Und aus diesem Grund werden wir nach außen hin immer heiliger. Da sehen wir, das ist die andere Richtung. Die Religion sagt, du musst immer braver werden und immer heiliger werden, dass du heiliger wirst. Und Gott hat es anders gemacht. Er hat dich heilig gemacht. Und aus dieser Heiligkeit wirst du immer heiliger leben. Und das ist genau die richtige Form. So kann es funktionieren. Andersrum funktioniert es einfach nicht. Aber viele glauben nicht, dass sie Heilige sind oder dass die Christen Heilige sind, weil es vielleicht nicht unbedingt sofort immer sichtbar wird. Aber es wird nach und nach sichtbar, weil dieser Prozess der Heiligung anfängt, weil der Geist in ihnen bereits heilig ist. Ja, das ist genau das, was funktioniert. Durch die Wiedergeburt ist diese Heiligkeit in unseren Geist gekommen, ist dieser Grundstein gelegt und daraus geschieht Veränderung, daraus geschehen Umdenkprozesse, Buße nennt man es auch, vom Herzen her, oder die Bibel nennt es auch Heiligung. Das ist ein Prozess. Ja, ein Heiliger wird immer heiliger und nicht umgekehrt. 1. Thessalonicher 4,3 sagt uns auch klar, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Gott will, dass wir immer heiliger werden, aber jetzt nicht wieder falsch verstehen, weil er uns bereits geheiligt hat, soll dieser Prozess angestoßen oder durchgezogen werden in unserem Leben. Unsere Position ist in Christus und in dieser Position sind wir Heilige. Ja, nicht vergessen, das hat diese Beschneidung im Herzen, im Geist, diese Wiedergeburt einfach so geschaffen, bewirkt. Du könntest es vielleicht als Beispiel so vergleichen, du hast eine verschmutzte Oberfläche an irgendeinem Gerät oder dein Auto und dann putzt du und putzt du und putzt du, bis sie richtig sauber ist. Es ist von außen her. Aber Gott hat es anders gemacht. Er hat die Oberfläche so glatt gemacht, dass er den Schmutz nicht mehr dran halten kann. Der Schmutz fällt ab. Ja, heutzutage hat man so Nanostrukturen, so Nanopolituren, wo alles super glatt wird. Da hält sich der Schmutz nicht mehr. Der kann sich nicht mehr einkrallen. So kannst du es vielleicht ein bisschen verstehen, wie das ist. An die Sünde, der Schmutz der Welt kann sich an uns nicht mehr so einhaken, weil wir heilig sind. Ja, wir sind all glatt geworden sozusagen. Heilig, von Gott gemacht. Nicht durch uns so gemacht, von Gott gemacht, heilig gemacht. Und dann kann sich die Sünde, der Schmutz dieser Welt einfach nicht mehr festkrallen. Es fällt ab, nach und nach. Und das ist die Veränderung, das ist dieser Heiligungsprozess, die an einem Christen, wenn er sich bekehrt, anfängt und nach auch durch gezogen wird. Der Geist Gottes bewirkt es. Und diese Heiligkeit erfasst dann auch dein Denken und dein Handeln. Dieser Umdenkprozess verwandelt dein Denken. Dieser Umdenkprozess lässt dich auch erkennen, dieses und jenes war eigentlich Blödsinn, was ich gemacht habe. Es war eine böse Sache. In Zukunft mache ich es nicht mehr. Ja, das ist auch dieses Bußetun, wie man es allgemein so als Buße bezeichnet, vom Bösen weg zum Guten. Und genau das ist dieser Prozess, weil die Sünde sich nicht mehr einhaken kann. Paulus sagt einmal, oder nennt es auch so, die Erneuerung unseres Sinnes im Römer Kapitel 12, 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir sollen nicht gleichförmig sein wie die Welt, wie die Sünder, genauso die bösen Dinge tun, die dummen Dinge tun wie die Sünder, sondern wir sollen verwandelt werden durch Umdenken, Erneuerung des Sinnes, anders denken, gottgemäß denken und handeln. Er schreibt hier, dass ihr prüfen mögt. Ich glaube eher, dass es heißen müsste, dass ihr wisst, was der Wille Gottes ist, dass ihr das erkennt, was der Wille Gottes ist. Und er sagt hier Doppelpunkt, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist Gottes Plan. Gutes ist Gottes Plan für uns. Und da muss ein Christ, nachdem er geheiligt wurde, von innen her, nach außen hin seinen Sinn, sein Denken erneuern und irgendwann wissen, dieses und jenes, was ich getan habe, war Blödsinn, war böse. Ich soll nicht mehr einen Supermarkt ausrauben oder Leute belügen oder keine Ahnung, was für dumme Dinge tun. Ein Wiedergeborener, ein Heiliger erkennt es und denkt um. Und das ist der Prozess der Heiligung, gewirkt auch unter Mithilfe des Heiligen Geistes. Ich habe einmal drei Dinge, die das fördern, diesen Umdenkprozess, diesen Heiligungsprozess. Also immer wissen auf der Grundlage der Heiligkeit der Wiedergeburt. Das ist die Basis. Da haben wir ja nicht da wieder einen Dreher reinbekommen. Das erste ist die gesunde neutestamentliche Lehre aus dem Wort Gottes. Das ist das, was A und O, was ausmacht, dass dieser Prozess der Heiligung vorwärts geht. Nicht das Gesetz, nicht falsch verstehen. Man könnte es leicht falsch verstehen. Das Gesetz sagt ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Aber das Gesetz bewirkt halt einfach im Herzen nichts. Das ist vielleicht ein bisschen im Verstand und kann dich da ein bisschen, aber das ist eben der Riesenunterschied. Und wichtig ist, dass wir die neutestamentliche Lehre nehmen und dass das Werk des Geistes es ist, das uns verändert und nicht das Werk des Buchstaben. Das Zweite, was das Ganze fördert, ist, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, weil wir persönliche Gemeinschaft mit ihm haben. Im Gebet, im Lobpreis, wenn wir Bibel lesen, den Heiligen Geist immer mit hineinnehmen, ihn auch bitten, dass er den Heiligungsprozess in deinem Herzen voranbringt, weil es ist wichtig und gut für dich. Und der dritte Punkt, der das sehr stark auch fördert, ist, die Salbung von außen her, vom Heiligen Geist. Wenn Gemeinde sich trifft, im Lobpreis, im Gebet, einfach wenn sie zusammen sind in geistlichen Dingen, dann fällt oft eine starke Salbung auf die ganze Versammlung und die gibt diesem Heiligungsprozess einen richtigen Kick. Passiert auch dann, dass falsche Geister die Menschen verlassen müssen, die das alles blockiert haben und es geht vorwärts. Also diese drei Punkte sind so mal grob gesagt, wichtige Punkte, die diesen Prozess der Heiligung schon stark vorwärts bringen. Und natürlich, der einzelne Mensch, der Christ, der in diesem Prozess steckt, der spielt natürlich auch eine große Rolle, dass es vorwärts geht. Er muss es wollen, er muss es zulassen, er muss auch dann dem Geist nachfolgen, gehorchen. Ein Christ, der dagegen arbeitet, der blockiert es oder blockieren ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er bremst es zumindest. Die Bibel sagt aber, dass wir danach streben sollen, dass wir ihm nachjagen sollen. Aber unser Ego, das ist manchmal stur und widerstrebend und stolz. Das Ego möchte es selber. Das Ego möchte nicht die Herrschaft an Jesus und den Heiligen Geist abgeben. Das Ego möchte immer selber gut sein, stolz darauf sein, es vorweisen können, aber das ist genau der falsche Prozess. Das ist Fleisch. Dem Geist das Werk tun lassen, das führt zum Ziel. Das ist dann der Geist und das bringt dir Segen und bringt dir Frieden ein. Wenn du es im Fleisch machst oder probierst, dann schaffst du dir eigentlich bloß Probleme. Also so soll, wie die Bibel sagt, dieses sündige Fleisch, das Ego, das soll gekreuzigt werden, mitsamt seinen Leidenschaften, Begierden, sagt uns der Galater 5,24. Die dem Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ja, die haben das Fleisch nicht, das Ego nicht vorn ran lassen, sondern die haben dem Herrn den ersten Platz gegeben, den Raum gegeben, das Werk zu tun. Das macht's aus. Darum sagt er hier, das ist praktisch gekreuzigt. Es kann nichts mehr bewegen, dieses Fleisch, dieses Ego. Es ist festgenagelt. Es ist mit Christus gekreuzigt. Jetzt schafft der Heilige Geist an. Ja, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird, steht im Hebräer 12,14. Sehen wir, wie wichtig das dieser Prozess ist. Dem Frieden natürlich, jeder weiß, Frieden ist super, wenn man Frieden hat, ist toll. Aber er sagt im selben Satz, dass wir auch der Heiligung nachjagen sollen. Warum? Weil ohne Heiligung niemand den Herrn schauen wird. Ohne Heiligung wirst du die Herrlichkeit des Herrn kaum sehen. Ich möchte nicht sagen nicht, aber es wird schwieriger. Also strebe danach, jage danach, bete auch darum, unterstelle dich voll und ganz der Herrschaft des Herrn, weil der Herr heißt ja deshalb Herr, weil er der Herr ist. Und bei vielen ist es halt so, dass der Christ der Herr ist und Jesus tun muss, was er ihm sagt oder bittet oder betet. Und wenn er es nicht so tut, wie er gebeten hat, dann dreht er auf und schimpft auf Jesus. Und das ist halt das Verkehrte. Unterordnung unter die Herrschaft von Jesus ist ein großer Teil von Heiligung. Wie gesagt, ohne diese Heiligung wirst du seine Herrlichkeit nicht sehen. Also lass den Heiligen Geist dieses Werk tun. Es lohnt sich wirklich. Lass dich von ihm verwandeln, dass er dich zu einem Liebesmenschen macht. Zu einem Menschen des Friedens, einem Menschen der Gnade. Zu einem Heiligen, der nach außen hin auch heilig ist. Nicht bloß innen durch die Wiedergeburt, sondern wo diese Heiligkeit auch nach außen hin sichtbar wird, durchdringt. Es wird immer wieder Situationen geben in deinem Leben, wo du merkst, wo du stehst, wie weit der Heiligungsprozess inzwischen fortgeschritten ist oder auch nicht. Das merkt man dann, ja, wenn ein bisschen Druck aufkommt. Wie es einmal einer gesagt hat mit der Zahnpastatube, wenn du drauf drückst, dann weißt du, was drin ist. Der Heilige Geist will Dinge wegnehmen oder verändern in unserem Herzen, die einfach nicht passen, die der Heiligkeit Gottes widerstreben. Als erstes hat er die Sündennatur aus deinem Geist weggenommen. Das hat er auf einen Schlag gemacht, in dem Moment, wo du von Neuem geboren wurdest. Dann bist du nicht mehr ein Nachkomme Adams und hast die Erbsünde in dir, wo du eh nicht anders kannst als sündigen, sondern hast du Gottes Liebesnatur und Gnade in dir, weil du aus Gott geboren wurdest. Da hast du auch sein Erbteil in dir, nicht das Erbteil Adams, das Sündige, sondern das Heilige. Aber da wir ja vorher Adams Sündennatur in uns hatten und deren Auswirkungen und Frucht unsere Seelen, unsere Herzen durchsäuert haben, verdorben haben, mehr oder weniger, deshalb ist dieser Prozess der Heiligung einfach als notwendig und diese Dinge nimmt der Heilige Geist aus deinem Herzen, aus deiner Seele weg. Die Bosheiten, den Stolz, die Falschheit und Lüge, Eifersucht ist so ein Ding, Zorn, Götzendienst. Es gibt da viele, die irgendwelchen Göttern dienen oder Amuletten und Zeug. Und manche meinen auch, das schaut nach außen recht christlich aus, wenn irgendwo ein Kreuz hängt oder ein Rosenkranz am Autospiegel, dann nützt das was. Es ist aber eigentlich Götzendienst, weil da mehr das Amulett oder das Kreuzchen oder der Rosenkranz verehrt wird oder dem die Kraft zugeschrieben wird und nicht unserem Herrn Jesus Christus. Also Achtung, weltliche Lüste werden weggetan nach und nach, Zweifel und Unglauben. der Egoismus und natürlich das ganz dumme Ding, die Verdammnis. Das ist das übelste Ding, das in den Herzen der Christen oft drinsteckt, die Verdammnis. Verdammnis hat auch die Sündennatur Adams hineingebracht, weil die Sünde einfach Verdammnis nach sich zieht. Und das zu Recht. Aber bei uns Christen hat sie kein Recht mehr, weil wir ja gerechtfertigt wurden aus Glauben. Deshalb ist es wichtig, dass du den Heiligen Geist sein Werk tun lässt, dass er diese Verdammnis oder so diese unterschwellige Restverdammnis doch nicht so gut genug zu sein. Und ja, ist das wieder passiert? Was habe ich denn wieder falsch gemacht? Bin ich doch wieder ein Sünder? Das muss der Heilige Geist wirklich rausoperieren. Oder auch den Bereich Tod. Tod ist die Folge der Sünde und da steckt einfach noch so viel drin in den Herzen der Christen. Todesangst und so weiter. Das ist das, was der Heilige Geist im Heilungs- oder Heiligungsprozess da einfach wegnimmt. Er nimmt diese Decke auch weg, die das Gesetz über das Herz gelegt hat. Das Gesetz, diese Decke hat die Gnade blockiert und du brauchst aber Gnade. Logisch, ohne Gnade geht's nicht. Und das Gesetz verdeckt die Gnade. Und deshalb tut der Heilige Geist in der Beschneidung des Herzens nach und nach diese Dinge von dir weg aus deinem Inneren. Und das Gute ist, wenn das weggeht, dann ist plötzlich Raum da für was anderes. Es ist ganz gut, wenn es wegkommt. Da gibt es Raum für die Früchte des Geistes, so wie sie auch im Galaterbrief beschrieben sind. Da gibt es Raum für die Wahrheit des Neuen Testamentes, für den Glauben, der so wichtig ist, für die Liebe, für Geduld, Enthaltsamkeit und so weiter. Es schafft Raum, wenn das Herz beschnitten wird. Und es schafft Raum auch für die Wirkungen des Heiligen Geistes. Das ist auch so ein Thema. Man hat zwar den Heiligen Geist, aber es ist sehr wenig von seinem Wirken offenbar. Weil dieser Heilungsprozess oder Heiligungsprozess noch nicht ganz durchgedrungen ist. Es steckt in vielen Christen sehr viel Zweifel und Unglauben. Es kommt immer dann hervor, wenn der Druck steigt. Ja, wenn der Druck steigt, aus irgendeinem Grund, Schwierigkeiten, Probleme, dann kommt es raus, was wirklich im Herzen noch drinsteckt. Ist aber gut, wenn es rauskommt, weil dann kann man was tun dagegen. Dann kann man es dem Herrn sagen, Herr, da habe ich noch ein Problem mit Zweifel, mit Unglauben, mit Ungeduld, mit weltlichen Lüsten oder sonstige Dinge. Und der Herr wird es verändern, weil er will deine Heiligung. Er will unsere Heiligung. Und es ist gut. Gnade, wenn anfängt zu fließen, dann geschieht es. Und diese Gnade schenkt dir ein reines Herz, ein heiliges Gewissen, könnte man vielleicht auch sagen. Es klagt dich nicht mehr an, weil dann weißt du, dass du gerecht bist, dass er sein Werk für dich getan hat, dass er alles ans Kreuz getragen hat. Und ein Geheiligter wird auch die Herrlichkeit des Herrn schauen können. Die Decke wird weggetan vom Herzen. Vielleicht kannst du es vorstellen, wenn du morgen rausschaust und haben Wolken am Himmel und plötzlich ziehen die Wolken weiter und die Sonne kommt durch, das Licht kommt plötzlich durch, es wird schön warm. So ungefähr ist es, wenn die Decke des Gesetzes und die ganze Unheiligkeit von deinem Herzen weggeschoben wird, dann wird es warm, dann kommt Licht, dann kommt Gnade. Und es geschieht, indem dass wir auf Jesus hinschauen, dass wir auf seine Gnade vertrauen, auf sein Werk am Kreuz vertrauen, dann wird es weggenommen. Wenn wir nicht mehr auf unsere Werke und auf Gesetz und so weiter vertrauen, dann wird es alles weggeschoben. Also wende dich dem Herrn zu und bete auch darum, dass er das alles wegnimmt. Es kann dir nichts Besseres passieren. Dann wird dein Herz sozusagen weich und formbar. Es wird aus einem steinernen Herzen ein fleischernes gemacht. Das heißt aber irgendwo im Alten Testament, dass er das steinerne Herz rausnimmt und ein fleischernes hineingibt. Das ist so diese Bildersprache. Ja, dieses steinerne, dieses sture, widerspenstige, hartherzige, das wird herausgenommen und hineingelegt wird ein fleischernes Herz, ein hingegebenes Herz, eines, das brauchbar ist für Jesus, eines, das den Herrn nachfolgt, das sich da nicht widerstrebt und selber Chef sein will, ja, dann kann er durch dich arbeiten, er kann durch dich wirken, er kann durch dich reden, du wirst immer mehr sein Ebenbild. Ja, er will in dir Gestalt gewinnen und dann kann er auch in dir Gestalt gewinnen. Und du willst ihm nachfolgen, er geht voran. Du willst ein gottgefälliges Leben leben. Nicht, du musst ein gottgefälliges Leben leben oder du musst ihm ja nachfolgen. Müssen tust du gar nichts. Er hat dir einen freien Willen gegeben. Du kannst immer entscheiden, folge ich Jesus nach oder gehe ich meine eigenen Wege? Will ich Gott gefallen oder will ich mir gefallen? Will ich irgendjemand anderen gefallen? Es sind immer diese Fragen. Aber wenn das Herz geheiligt ist, wenn diese Heiligkeit von innen heraus durchgebrochen ist, der Schmutz abgefallen ist, dann willst du ihm dienen. Dann willst du ihm dienen mit ganzem Herzen. Du willst mit deinem Herzen sein Herz erfreuen. Ich denke, dann willst du ihn einfach lieben oder wirst ihn einfach lieben. Dann muss dir keiner mehr sagen, du musst aber dem Herrn lieben, du musst aber dies. Dann bist du ein Hingegebener, ein wirklicher Hingegebener, liebender Mensch, der ja, Gott mehr liebt als sich selbst oder als all die anderen Dinge. Das ist jetzt das Ziel der ganzen Sache. Das Gesetz, wenn wir jetzt den Bogen wieder zum Anfang zurückspannen, die Beschneidung im Fleisch, die nach dem Gesetz gemacht wurde, bringt nur Verurteilung und Strafe. Weil mehr kann das Gesetz nicht. Das Gesetz klagt dich nur an. Ja, es wird immer einen Punkt geben, wo das Gesetz sagt, oh, das hast du nicht eingehalten. Erst war jetzt die 99 Punkte gehalten, aber den einen hast nicht hingekriegt. Du bist verdammt. Du bist ein Sünder, du wirst bestraft werden. So ist das Gesetz. Und das Gesetz verändert aber diesen einen Punkt nicht. Aber der Heilige Geist, die Wiedergeburt, diese Heiligung verändert diese Punkte. Und du wirst ein Liebesmensch. Und stell dir vor, es werden immer mehr Liebesmenschen auf der Erde. Immer mehr Geheiligte. Immer mehr, die vergeben, die versöhnen, die nach Frieden jagen. Ja, immer mehr solche Leute. Immer weniger Böse. Ja, wie viel besser wird's? Irgendwann brauchen wir kein Militär mehr, brauchen wir keine Polizei mehr und brauchen wir keine Gerichtsverhandlungen mehr, weil die Leute sich vergeben, weil sie versöhnt sind, weil sie nicht mehr streiten, weil sie sich nicht bestehlen und bekriegen und irgendwas am Kopf schlagen oder verurteilen gegenseitig. So wäre das Ziel von Jesus mit dieser Menschheit. Aber na gut, sind wir scheinbar noch verdammt weit weg. Aber deshalb wollen wir aber das Ziel nicht außer Acht lassen. Wenn wir immer bloß auf das schauen, was schlecht ist und was uns die Medien Schlechtes mitteilen, dann haben wir auch fast zum Erbarmen da. Ne? Aber darum schauen wir immer wieder auf das, was Jesus getan hat und was er auch noch tun will und tun wird. Dann holt uns das einfach raus aus irgendwelchen Negativgedanken, gibt uns Hoffnung, gibt uns den Sieg. Wir schauen auf ihn. Und wir ziehen auch von ihm, weil wenn das Herz geheiligt ist, dann kann diese Kraft des Geistes einfach fließen. Und dann fließt Frieden in deine Seele. Und dann ist Freude in deinem Herzen. Und dann bist du in Freiheit. Und dann ist der Segen auf dir und so weiter und so fort. Dann hast du Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. Ein Leben in Fülle und Überfluss und Recht und Gerechtigkeit wird dir zuteil und so weiter. Immer mehr kommt es zum Vorschein, zum Tragen in deinem Leben. Also geh in dein Gebetskämmerlein und sag's deinem Herrn Jesus, dass du das willst, dass du ja, durch die Heiligkeit, die er in dich hineingelegt hat, auch geheiligt werden willst. Es ist gut für dich, es ist gut für dich und für dein ganzes Umfeld. Ein Mensch, der im Frieden mit sich selber und im Frieden mit Gott ist, der strahlt auch Frieden aus, zu den anderen Menschen, mit denen er zusammen ist. Dann sagen die Leute, hey, bei dir ist angenehm. Du bist ein angenehmer Zeitgenosse. Bei dir ist nicht Stress und Hektik und alles Mögliche. Bei dir lässt sich gut leben, sozusagen. Warum? Weil Jesus die Mitte ist. Da habe ich jetzt einmal einen Aufkleber gegeben. Wo Jesus die Mitte ist, breitet sich Frieden aus. Das ist eine Wahrheit. Wo Jesus die Mitte ist, breitet sich Frieden aus. Und das geschieht durch die Beschneidung des Herzens. Okay, Zeit ist rum, jetzt machen wir Lobpreis.